ist wunderbar, dass immer mehr Menschen das, was wir singen, das, was wir reden, das, was wir lesen im Wort Gottes, dass sie das immer mehr auch erleben. Manche finden unsere Gottesdienste viel zu laut, viel zu wild. Aber wisst ihr, wenn wir wirklich begreifen, was hier vor sich geht, wenn wir wirklich verstehen, was Jesus hier getan hat, ich glaube, das durchdringt so sehr deine, nicht nur dein Körper, nicht nur dein Geist, sondern auch deine Seele. Und deswegen schreien manche plötzlich vor Begeisterung, weil sie spüren, Gott ist hier, weil sie losgelöst werden von Ketten, von Bindungen, weil sie einfach begeistert sind. Oder manche weinen. Weinen vor Ergriffenheit. Ich weiß, dass viele damit echt ein Problem haben. Aber Leute, wisst ihr was? Ich freue mich darüber. Ich freue mich nicht einfach, weil es laut ist, sondern ich freue mich darüber, dass Gott hier ist und dass die Menschen Gott erleben, dass sie frei werden, dass sie heil werden, dass sie zu ihrer Freude zurückkehren. Leute, ich glaube, im Himmel geht es so dermaßen wild zu und laut zu. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Einfach vor Begeisterung über diesen Retter Jesus, der uns wirklich erlöst hat. Das ist nicht nur ein theoretisches Wort. Erlöst zu sein. Heil zu sein. Wer hat Gott in letzter Zeit erlebt? Ich würde gerne, dass wir jetzt einige Zeugnisse hören. Kommt mal bitte nach vorne. Ich weiß, dass einige Zeugnisse geben wollen. Von einigen weiß ich sicher, kommt mal ganz schnell nach vorne. Es muss ein bisschen zügig gehen.
Ich habe ein Zeugnis von heute Morgen. Und zwar habe ich letzte Nacht schon einen starken Verspannungskopfschmerz gehabt. Und ich darf ja nichts nehmen in der Schwangerschaft. Die ganze Nacht über wird das dann immer heftiger. Und Thorsten hatte noch gebetet. Und naja, es tat sich nicht so wirklich was. Es wurde immer schlimmer. Habe dann nachts eine Schmerztablette genommen und dachte dann erst morgens, jo, ist es weg? Bin dann aber aufgestanden, mir wurde schlecht von Geräuschen, von Licht, war sehr empfindlich und Kinderlautstärke, ich konnte gar nichts ab. Ich habe mich immer wieder rausgezogen, verkrochen. Und als wir dann am Frühstückstisch saßen, sagte Thorsten, Mensch, Lisa, wolltest du nicht mal für deine Mama beten? Und die Kinder essen dann ja am Wochenende ihr Nutella-Brötchen und zeigt mir ihre Hand, Mama, abputzen. Und ich putze ihre Nutella-Hand ab und sie legt sie dann auf meine Stirn und sagt, na Jesus, mach Mama gesund, Amen. Und es war weg. Es ging so schnell weg.
Ist Veronika da? Nee, okay, dann erzähl's ihr Zeugnis ein anderes Mal. Du wolltest auch ein Zeugnis geben.
Also manche denken vielleicht irgendwas, wenn man nach vorne geht, muss man was Besonderes erzählen. Ich will nur ganz einfach sagen, ich war jetzt über eine Woche weg und ja, man spürt, ich habe es vermisst. Und ich kam heute und spüre die Gegenwart Gottes. Ich musste weinen vor mir.
Halleluja, Halleluja.
Ja, Gott ist so gut. Möchte noch jemand ein Zeugnis geben? Dann jetzt. Schnell bitte. Und wenn noch jemand möchte, gleich nach vorne kommen.
So, ich habe zwei Zeugnisse. Einmal, was mich betrifft. Wie ihr wisst, habe ich einfach ein Rückenleiden und warte immer noch auf mein Wunder, dass es komplett geheilt wird. Aber Gott ist gut. Ich habe es ganz oft, dass ich im Lobpreis APC-Pflaster drauf kriege. Und dann punktuell, wo ich da meine Probleme habe, über Tage lang einfach Linderung habe. Und ich merke, dass es einfach gut tut. Und er mich dadurch einfach durchträgt. Und dass es einfach leichter ist. Und immer wieder, wenn es zu heftig wird, darf ich meine Hände ausstrecken und sagen, Gott, füll mich, linder es. Und er tut es. Das andere ist meine Mama. Wie ihr wisst, ist die schon seit Jahren bettlägerig und die pflege ich. Und da habe ich immer wieder Herausforderungen mit ihr, dass sie Harnwegsinfekt ganz oft hat. Und die Antibiotika nicht mehr anschlägt. Und ich sagte, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Ich bete immer wieder. In einigen Bereichen hilft es, aber nicht immer. Ihr wisst es ja, dass nicht alle Gebete erhört werden. Und hierbei war ich einfach ratlos und sagte: So Gott, wenn die Antibiotika jetzt nicht greift, obwohl ich das gegeben habe, musst du jetzt was machen. Und ich merkte das einfach bei jedem Mal, wenn ich bei ihr war und die Windel gewechselt habe, dass es besser wurde. Und in ein, zwei Tagen war es weg. Und ich bin so glücklich drüber.
Halleluja. Halleluja.
Danke, Jesus.
Ich habe letztens was erlebt. Unser Baby hat geschlafen und war total friedlich am Schlafen. Und dann bin ich ins Zimmer rein und auf einmal fängt er ganz bitterlich an zu weinen. Und es war so jämmerlich, so im Schlaf, ne? Und ich dachte, vielleicht hat er Schmerzen oder vielleicht träumt er schlecht, ne? Und dann stand ich so dabei und habe ihn getröstet und habe für ihn gebetet und habe gedacht, Mensch, was kann ein Kind schon so Schlimmes träumen? Oder wie kann er so schlimme Schmerzen haben? Es war so jämmerlich. Und war so mit meinem ganzen Herzen dabei und gesagt, komm, wach doch auf, ne? Wach auf und guck, hier bin ich, deine Mama, ne? Ich tröste dich. Und in dem Moment spricht Gott, der Vater, zu mir und sagt, Veronika, so bin ich zu dir und so bin ich zu meinen Kindern. Ich stehe an deinem Bett und dieser Traum, ja, das sind so die Realität, in der du lebst in der Welt. Das sind so Tatsachen und Fakten. Und du denkst, das ist wirklich wahr, es ist die echte Realität und du leidest darunter. Aber die Wahrheit ist, dass es eine höhere Realität gibt. Und ich stehe an deinem Bett und ich stehe an dem Bett von meinen Kindern und ich sehe, wie du dich quälst und ich sehe, was du da erlebst. Aber ich bin eine höhere Realität. Ich stehe da und ich wünsche mir, dass du aufwachst und siehst, es gibt eine höhere Realität. Und ich bin diese Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, die da drüber steht. Und nicht diese Sachen, die du im Traum so erlebst, ja. Sondern ich bin die Wahrheit. Wach auf und erkenne, dass ich da bin. Und ich bin die Wahrheit. Ich bin der, der dich heilt. Ich bin dein Arzt. Ich bin der, der dich versorgt. Ich bin die Wahrheit, die da drüber steht.
Gott ist so cool. Ich könnte ihm stundenlang zuhören. Ja, einfach zu hören, was Gott in unserem Leben tut und wie jeder Einzelne ihm oft so individuell begegnet. Aber eins wird mir immer bewusst bei diesen Dingen. Also Gott wartet nur drauf, sich uns zu offenbaren, aber er möchte es auch durch uns für andere tun. Und ich möchte nur kurz erzählen, wir waren diese Woche im Krankenhaus und das hat mich nachhaltig so beschäftigt. Wir haben für eine Frau gebetet, die schwer krebskrank ist. Und wir waren nicht lange da, aber ich habe einfach bei ihr so sehr diese Liebe von Jesus für sie gespürt. Ich habe einfach gespürt, dass Jesus in mir sie so sehr liebt und ich habe sie angeschaut die ganze Zeit und sie hat mich ganz oft angeschaut und es war, wie wenn sie versucht hat, sich in meinen Blick hineinzusaugen. Und als wir gegangen sind, hat sie zu mir gesagt, du siehst so glücklich aus. Und ich weiß ganz genau, dass sie eigentlich nicht mich gesehen hat, sondern sie hat Jesus gesehen. Und es hat mein Herz einfach so berührt, Jesu Liebe für sie zu spüren und zu sehen, diese Frau, sie spürt ihn auch. Sie wusste nicht, dass sie ihn spürt, aber sie hat nicht mich gesehen. Sie hat nicht in meine Augen gesehen, sondern sie hat Jesu Augen gesehen. Und in meinem Herz ist nicht nur ein Schrei, dass wir Heilung sehen und dass Menschen von Krebs einfach geheilt werden, sondern in meinen Augen ist auch ein Schrei, dass all diese Menschen, die keine Hoffnung haben und die keine Freude erleben und für die das Leben einfach nur tagtäglich hart ist, dass sie einfach Jesus in uns sehen und dass sie eine Begegnung mit Jesu Liebe haben. Und wisst ihr, seit wir da waren, ist ein Gebet brennt in meinem Herzen. Und ich glaube, dass wenn ich dir sage, was ich bete, ich glaube, dass manche von euch so berührt sind durch dieses Zeugnis, dass sie anfangen werden, dieses Gebet auch zu beten. Was ich bete ist, dass ich sage, Gott, öffne für mich Türen an dunklen Orten. Ja. Öffne für mich Türen zu Menschen, die keine Hoffnung haben, wo kein Leben ist und keine Zukunft. Da will ich hingehen. Und das ist unser Auftrag. Deswegen erleben wir Gott. Deswegen spüren wir ihn. Deswegen heilt er uns für die da draußen. Und ich wünsche mir, dass hier massig Menschen mit mir aufstehen, die anfangen zu beten und sagen, öffne für mich Türen zu dunklen Orten, ohne Leben, ohne Hoffnung. Dafür sind wir da.
Mach einen Aufruf, Steffi. Mach einen Aufruf, komm nach vorne. Das ist etwas, wo Gott jetzt hineinlegen will in unsere Gemeinde.
steht einfach auf, wenn euch das anspricht, wenn ihr das wollt, auch wenn ihr sagt, ich weiß nicht, wie Gott, ich weiß nicht, ob ich mich traue, ich weiß nicht, ob ich mutig bin, aber wisst ihr, lieben können wir alle. Wir haben alle Jesus in uns.
Ja.
Vater, du siehst jeden Einzelnen, der aufgestanden ist, und wir halten dir wirklich symbolisch unsere Hände hin und sagen, Gott, öffne für uns Türen. Öffne für mich Türen und mach das jetzt echt zu deinem Gebet. Sag, öffne für mich Türen zu dunklen Orten, zu Orten, wo keine Hoffnung ist, zu Orten, wo keine Liebe ist, zu Orten, wo es kein Leben gibt. Öffne diese Türen für mich, bring mich an diese Orte, bring mich zu diesen Menschen. Ich will gehen, nimm mich, sende mich. Ich danke dir, Vater, dass du es tun wirst mit jedem Einzelnen hier.
Wir lassen Gottes Gegenwart weiter wirken. Ich möchte jetzt an dieser Stelle alle diejenigen nach vorne bitten, die Gebet brauchen. Vielleicht brauchst du Heilung, dann komm nach vorne. Vielleicht geht es dir in irgendeiner Situation schlecht. Oder du brauchst Hilfe in irgendeiner Art und Weise. Dann möchte ich dich bitten, dass du hier nach vorne kommst. Irgendeine Art von Gebetsanliegen. Wir haben einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Wir haben jemand, der für uns sorgt. Wir haben jemand, der uns liebt. Wir haben jemand, der größer ist als alle Umstände. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat Sünde auf sich genommen. Er hat Krankheit auf sich genommen. Belastungen auf sich genommen. All das hat seine Macht verloren. Halleluja. Ich frage nochmal, wer ist hier, der ein Gebetsanliegen hat? Ich bitte dich, dass du jetzt nach vorne kommst, ganz zügig. Brot und Wein. Wusstest du, dass Gott Brot und Wein für dich bereitet? Brot, es ist sein Wort, was dich aufbaut, was dich tief gegründet werden lässt. Seinen Wahrheiten und Verheißungen. Das ist sein Wort, das ist sein Brot. Und dann ist da sein Wein, seinen Geist, der hineinfließt in dich. Ich bin so froh, dass diese Gemeinde immer mehr ein Ort wird, wo beides stark ist, wo Gott beides austeilt in so guter, geballter Menge. Brot und Wein. Liebst du Brot und Wein? Brot Gottes, himmlisches Brot. Wein Gottes, himmlischer Wein. Wow. Habe ich die Erlaubnis von euch, noch ein bisschen himmlisches Brot reinzulegen heute? Wein haben wir jetzt. Noch mehr, auch noch während der Predigt bitte noch mehr Wein. Aber auch Brot. Brot. Halleluja. Danke, ihr Lieben. Ich bin so begeistert von unseren Lobpreisteams. Steve hat gesagt, dass manche Pastoren töten würden für den Lobpreis, den wir in unserer Gemeinde haben. Hat jetzt nicht jeder verstanden, aber... Positiv gemeint. Sie lechzen nach so einer Art von Lobpreis, die in unserer Gemeinde ist. Das ist, ja. Hast du dir jemals gewünscht, dass dein Geld sich vervielfältigen könnte? Ich habe es immer mal wieder auf andere Art und Weise probiert. Ich habe auch mal eine Weile Lotto gespielt. Ich weiß, wenn ich dafür hätte Buße tun sollen. Ich glaube, ich habe sogar Buße getan. Ich habe wunderbare Neuigkeiten für dich. Gott kann Geld vervielfältigen. Und heute teile ich mal Brot aus. Brot, seine Wahrheit, seine Verheißungen, was Gott mit deinem Geld vorhat. Das ist nichts Überraschendes für uns, dass Gott es tun kann. Gott vermehrte in der Bibel ganz viele Sachen. Vielleicht nicht unbedingt Geld, kann mich jetzt an keine Sache erinnern, aber Naturalien, Lebensmittel. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Witwe, wo Elia hingekommen ist und Gott hat einfach so ihr Mehl und ihr Öl vermehrt. Lasst uns mal zusammen lesen. 1. Könige 17, Vers 12. Ganz kurz der Umriss aus der Geschichte heraus. Das war zur Zeit Ahabs ein furchtbarer, gottloser König. Und Gott wollte sich aber seinem Volk offenbaren, trotz dieses Königs oder wegen dieses Königs. Elia sollte eine Trockenzeit ausrufen über Israel. Und daraufhin herrschte eine riesige Hungersnot. Eine Zeit lang hat Gott dafür gesorgt, dass Engel Elia in der Wüste versorgen, durch himmlisches Manna und. Wow, cool, wie das wohl geschmeckt hat. Wir werden es im Himmel erfahren. Und dann sollte er aber weitergehen. Seine Versorgung wurde dann verändert. Er sollte zu einer Witwe gehen. Und er bat sie um Essen. Das Problem war, dass diese Witwe selber nichts mehr hatte, außer ein ganz klein wenig. Und so sagt sie, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einen Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzscheite auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir essen und dann sterben. So verzweifelt war diese Frau, diese Witwe, keinen Versorger mehr mit ihrem Sohn. Eine letzte Mahlzeit, Henkersmahlzeit nennt man sowas. Und dann sterben wir. Es war das Letzte, was ich jetzt noch hergeben kann für eine ganz magere Mahlzeit. Und Elia ging zu ihr hin und sagt, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus, dir aber und deinem Sohn. Magst du danach etwas zubereiten? Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen, das Geld in deinem Geldbeutel soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias und sie aß und er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte, himmlische Multiplikation, wer wird es erleben? 15% waren das ungefähr. Gut, für euch predige ich heute. Für himmlische Multiplikation. Das lesen wir erfahren davon so häufig in der Bibel. Das fiel mir zum Beispiel bei Paulus am Ende der Apostelgeschichte, als er gefangen genommen werden wollte und zu dem Statthalter geschickt wurde und zu dem Oberhaupt. Und niemand konnte irgendwie etwas an ihm finden. Die Juden, insbesondere die Pharisäer, haben ihn ja verurteilt. Aber keiner hat so richtig was gefunden, weshalb er diesen Paulus hätte verurteilen können. Deshalb haben sie ihn immer von einer Instanz zur höheren geschickt, bis hin zu Rom. Und auf der Schiffsfahrt dorthin ist etwas passiert. Sie erleben Schiffbruch. Und Paulus sagt den Leuten, sie haben 14 Tage lang nichts gegessen, die Schiffsbesatzung. Also könnt ihr euch vorstellen, wie reduziert bis hin das Garn, also bis da kann nicht mehr viel übrig gewesen sein an Lebensmittel. In einer solchen Situation, da würdest du alles auf alles zurückgreifen, wenn du 14 Tage lang nichts gegessen hast. Und dann sagt dieser Paulus zu dieser ganzen Schiffsbesatzung, Er ermahnte sie, Speise zu sich zu nehmen und sprach: Heute schon, den 14. Tag wartend, seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er vor allen. Und als er es gesprochen hatte, begann er zu essen. Alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in dem Schiff alle Seelen, 276 Leute, wurden plötzlich so satt, dass sie neun guten Mutes waren. Also wenn wir als achtköpfige Familie merken, es geht so Richtung Abend, sechs Kinder werden müde, hungrig, inklusive meiner Frau und mir. Manchmal werden wir da richtig grantig. Kennt ihr das? Oh, können wir grantig werden, aber unsere Kinder erst. Und dann wissen wir, es ist Zeit, wieder zu essen. Dass wir wieder neuen Mutes werden. Und wir decken unseren Tisch. Und als achtköpfige Familie braucht man viel. Ein Laib Brot ist nix. Wurst, Käse, Gemüse muss immer auf den Tisch. Natürlich zwei Sorten von Margarine, fettarm und die normale, am idealsten auch Butter und. Wasser. Und da geht echt was weg. Nach einer Mahlzeit, der Tisch ist fast leer. Wir müssen so viel einkaufen in einer Woche, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Doch, viele von euch schon, weil ihr aus ähnlichen Familien stammt. 276 Leute werden guten Mutes, weil sie wirklich satt essen konnten. Was für eine Vermehrung. Wow. Multiplikation. Jesus vermehrte Fische, Brote auf den Hügeln von Galiläa. Ihr kennt die Geschichte, 5000 Leute, die hingen so an den Lippen von Jesus. Die vergaßen echt völlig die Zeit, weil sie gemerkt haben, Gott tut hier was in meinem Leben. Hey, immer mehr Leute merken hier in der Gemeinde, Gott tut was an meinem Leben. Ich will gar nicht hier weg. Ich will gar nicht hier weg. Hier ist Gott. Genauso war das damals auf den Hügeln von Galiläa. Die wollten gar nicht weg. Die haben die Zeit völlig vergessen, weil sie so berührt waren in ihrem Herzen. Und die Jünger kommen dann zu ihm und sagen, hey, es wird dunkel. 5000, es spricht ja immer nur von Männern, ne? Also wenn da die ganzen Sippschaften mit dazugezählt werden, keine Ahnung, wie viele das waren. Hey, schick sie doch nach Hause. Sie brauchen zu essen und ihr kennt die Geschichte. Es waren 5 Brote, 2 Fische. Jesus nahm die Brote, Lukas 9, Vers 16, und die beiden Fische blickten zum Himmel auf und erbat Gottes Segen für das Essen. Dann brach er die Brote in Stücke und reichte sie den Jüngern, damit sie alles an die Leute austeilten. Alle, sag mal alle, alle aßen, so viel sie wollten, sag mal so viel sie wollten. Und am Schluss sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. Ich weiß nicht, ob das deswegen war, weil 12 Apostel dabei waren, dass jeder sogar noch einen Korb, keine Ahnung, weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach auch nur göttliche Komik. Ich predige heute meinen dritten Teil über Erweckung und Finanzen. Und es wird heute so sein, dass ich die erste Steinreihe mit Mauersteinen heute mit euch durchgehen werde. Wir haben die ersten zwei Teile, unser Fundament gelegt. Heute ist nur die erste Steinreihe dran. Könnt ihr euch an die erste Steinreihe hier erinnern, hier in unserer Oase? Habt ihr ein Bild vor Augen? Nur die erste Reihe, die ist noch am engsten verbunden mit dem Fundament. Aber man sieht schon, jetzt wird was gebaut. Genau diese Predigt wird es sein. Über Erweckung und Finanzen, Teil 3. Nachdem Jesus das Essen segnete, diese 5 Brote und beide Fische, begann er es in Hälften auseinanderzubrechen. Können wir uns jetzt mal richtig vorstellen? Er bricht so ein Brot in 2 Hälften Und gibt dann jeweils eine Hälfte dem einen Jünger, dem anderen die zweite Hälfte. Also kannst du dir vorstellen, was so jemand wie Petrus dachte, als Jesus ihm so ein halbes Stück Brot in die Hand gibt? Was hat er wohl gedacht? Vielleicht hat er so gedacht, Mensch, Jesus, bist du wirklich schon durch mit deinem Gebet? Ey, du musst doch bestimmt jetzt irgendwie mehr beten. Das kann doch nicht alles gewesen sein, dass du einfach nur um den Segen gebetet hast. Ey, ja? Hey, wir müssen jetzt erstmal eine Stunde Gebetsgemeinschaft haben. Und eben warten, bis Gott es vermehrt. Hat er nicht gemacht. Paulus fängt an und er läuft. Er läuft umeinander mit diesem halben Stück Brot in der Hand. Und er gehorcht, er bricht es einmal und er bricht es nochmal und er teilt aus, er bricht. Nochmal. So übersehen wir oft bei dieser Geschichte, nicht durch Jesus kam die Vermehrung zustande, sondern durch wen? Durch die Apostel geschah dieses Wunder der Vermehrung. Das Ganze endet, wir wissen's. Über 5000 Leute wurden satt. Es war so viel übrig. Und ich möchte mit euch genau diese Geschichte hineinfügen in unser reales Leben. Seid ihr bereit dazu? Weil hier sind zwei wichtige Prinzipien enthalten. Und ich nenne sie die zwei geistlichen Prinzipien für Vermehrung. Die zwei geistlichen oder zwei göttliche Prinzipien für Vermehrung. Erweckung und Finanzen, Teil 3. So. Für Beamer und Homepage-Leute. Dieses erste Prinzip, was ich mit euch durchgehen werde, und deswegen, das dockt an das Fundament an, wo wir die letzten zwei Male schon drüber gesprochen haben. Das erste Prinzip der Vervielfältigung. Es muss zuerst etwas gesegnet sein, bevor es vervielfältigt werden kann. Erinnert ihr euch daran? Jesus hat es gesegnet. Es muss etwas zuerst gesegnet sein, bevor es vervielfältigt werden kann. Jesus nahm die 5 Brote, die beiden Fische, blickte zum Himmel auf und erbat Gottes Segen für das Essen. Das verstehen viele Christen nicht. Bevor dein Geld, bevor dein Besitz zunehmend sich vervielfältigen kann, muss es gesegnet sein. Und deswegen muss zuerst Gott gegeben werden. Erinnert euch, wenn wir das erste unseres Einkommens, also unseren Zehnten, zu Gott geben, dann ist der Rest dadurch gesegnet, ausgelöst, erlöst. Werde ich heute nicht näher darauf eingehen. Hört euch die ersten zwei Teile an. Ich bin sehr intensiv darauf eingegangen. Bibel fundiert, biblisches Brot. Mit dem ersten Brot, Römer 11, Vers 16, kurz zur Wiederholung, dass Gott zum Opfer gebracht wird, ist nämlich die ganze Ernte gesegnet. Und sind die Wurzeln eines Baumes gut, dann sind auch die Zweige gut. Es gibt so viele echt nette, gläubige Christen, die nie erleben, dass ihre Finanzen sich vermehren. Und oft ist der Grund dass ihr Geld einfach nicht gesegnet ist. Zuerst muss das Geld gesegnet sein, bevor du Vervielfältigung erleben wirst. Wenn du Gott zuerst gibst, nämlich deinen Zehnten, und Gott dann dadurch seinen Segen auf den Rest, der dir zur Verfügung steht, legt, erst dann hat dieses Geld das Potenzial in sich tragen, sich zu vermehren. Nur dann. Wisst ihr, Jesus, dem er letztendlich der Zehnte gehört, weil er seine Braut, nämlich die Gemeinde, versorgt wissen will, er hat die Kraft, den Rest zu segnen. sodass es sich vervielfältigen kann. Amen. Das ist das erste Prinzip der Vervielfältigung. Das erste göttliche, das erste geistliche Prinzip für Vervielfältigung, für Multiplikation. Das zweite Prinzip, was wir hieraus lesen, ich lese es nochmal vor. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und erbat Gottes Segen für das Essen. Dann brach er die Brote in Stück und reichte sie den Jüngern, damit sie alles an die Leute austeilten. Das zweite Prinzip für Vervielfältigung: nur das, was weggegeben wird, kann sich vervielfältigen. Nur das, was weggegeben wird, kann multipliziert werden. Also in diesem Beispiel hier bekamen die Jünger Brot und Fisch. Es wurde gesegnet. Dadurch hatte es das Potenzial, sich zu vervielfältigen. Wenn sie jetzt aber nur da gesessen wären und es für sich verspeist hätten, dann hätte es sich nicht vermehrt. Lediglich die Jünger hätten für sich ein paar Happen abgekriegt. Es wäre keine Vervielfältigung passiert. Lediglich ein paar Bissen, anstatt wirklich gefüllte 5000 Mägen und noch Reste, 12 Körbe. Es ist auch interessant, dass diese Jünger nicht darauf gewartet haben, also nicht von Jesus da angeleitet wurden, darauf zu warten, Herr, vervielfältige es. Und sie warteten mit diesem bisschen haben. Sie warteten und warteten und beteten. Oh, vielleicht müssen wir noch länger beten. Und noch mehr in Sprachen. Oh, der Chorus, der spricht da hinein, vielleicht das. Wir brauchen Worship-Veranstaltungen. Fürbitte. Das vermehrt sich immer noch nicht. Buße, genau. Noch mehr Buße. Sondern Jesus sagt einfach, dass sie es weggeben sollen. Sie mussten es weggeben, damit es sich vermehrte. Nochmal zu Elia. Die Geschichte ist echt krass. Ich kenne Hunger nicht. Nicht wirklich einen Hunger. Außer wenn man mal gefastet hat, mehrere Tage, ja? Und trotzdem ist es nicht so ein existenzieller Hunger. Und wenn du dann auch noch eins deiner Kinder nicht einfach nur hungern, sondern wirklich darben siehst, also wirklich ausgezehrt siehst, ich weiß nicht, was das mit Eltern machen könnte. Ich bin froh, dass ich es nie erlebt habe. Ich hoffe, dass ich es nie erleben werde. Und Elia sagt zu der Witwe: fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinen Sohn magst du danach etwas zubereiten. Könnt ihr euch in diese Geschichte hineinversetzen? Eine Frau, die völlig verzweifelt ist, echt am Hungertuch nagend. Das Kind ist ausgezehrt, braucht dringend einen Happen. Und hier kommt der Mann Gottes. Sie wartet echt auf ein Wunder, sie glaubt auf ein Wunder. Und der Mann Gottes, das allererste, was er verlangt, ist was? Mach zuerst mir was. Leute, es zieht sich durch die ganze Bibel. Ein Glaubensschritt ist das. Was für ein Glaubensschritt. Erst wenn wir weggeben, bekommen wir vielfältig zurück. Das ist ein mega, mega Glaubensvorschuss, den Gott hier uns abverlangt, oder? Also immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste jetzt mit Gott irgendwie in Diskussion treten, jetzt kann ich jetzt wirklich nicht opfern. Hey, denk an diese Geschichte zurück. Sie musste wirklich alles geben. Und erst dann bekam sie zurück. Sie gab weg und es vervielfältigte sich. Das ist die zweite Sache, die mir auffällt. bei denen, die sagen, dass sie noch nie gesehen haben, dass ihre Finanzen, ihr Geld sich vervielfältigt, vermehrt. Manchmal geben Menschen ihren Zehnten, ja, geben aber wenig bis gar nichts darüber hinaus. Sie verstehen nicht, dass nur das, was weggegeben wird, sich vermehren kann. Jetzt magst du vielleicht fragen, aber ist denn das Zehntengeben nicht eine Form von Geben? Hier gebe ich doch auch etwas. Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Zehnten und Geben. Und wisst ihr warum? Der Zehnte, auch hier nur eine ganz kurze Wiederholung, ist lediglich ein Zurückgeben an Gott, was ihm sowieso gehört. Das ist nicht Opfern. Unsere Erstlingsfrucht, unsere ersten 10% in eine lokale Gemeinde vor Ort zu geben, ist lediglich Gott das zurückzugeben, was ihm gehört, was ihm zusteht, damit die Gemeinde vor Ort gesegnet ist, versorgt ist. Und dadurch wird der Rest, dein Rest, die restlichen 90%, ausgelöst und gesegnet. Leute, das ist der Grund, warum ich darüber predige. Ich weiß die Stimmen. Ich weiß die Stimmen, die sagen, meine Güte, der Pastor will nur unser Geld. Zweimal über den Zehnten gepredigt. Heute das 2,5-mal. Leute, ich sage euch was, mir geht's nicht darum, dass ihr mehr in die Gemeinde geht. Meine Intention ist, weil ich viele, viele, viele Mängel sehe in den Familien, finanzielle Mängel. Klammer auf, wir sind auch noch nicht durch damit. Klammer zu. Umso mehr drängt es mich, biblische Fundamente zu setzen in meiner Gemeinde, bei meinen Leuten, weil ich sehen will, dass meine Leute finanzielle Freiheit erleben. Und deswegen scheue ich mich nicht mehr, biblische Grundlagen zu legen und sie beim Wort zu sagen, auch wenn mir andere Leute vorwerfen würden und können und es auch tun, dass es mir nur ums Geld geht. Ich trage eine Verantwortung, die biblischen Fundamente hineinzulegen in unsere Gemeinde. Und das tue ich. Mit Leidenschaft, wie ihr vielleicht seht. Du kannst nicht wirklich etwas als Opfer geben, was gar nicht wirklich dir gehört. Das ist nicht ein Opfer, wenn du deinen Zehnten gibst. Opfer ist etwas, was echt schmerzt, weil ich etwas von mir weitergebe und ich häng dran und es tut mir weh. Aber der Zehnte gehört dir nicht. Also es braucht dir gar nicht wehtun, den zu geben. Er steht dir nicht zu. Die Erstlingsfrucht gehört Gott. Der Rest ist deins. Und du behältst es und du gibst nach deiner Wahl. Also Opfer geben betrifft diese 90%. Der Zehnte ist also nicht wirklich ein Geben, es ist ein Zurückkehren zu Gott, ein Zurückgeben zu Gott. Es ist Gott, das zurückzugeben, was ihm sowieso schon gehört. Also folglich, das zweite Prinzip für Vervielfältigung ist, dass Geld über den Zehnten hinaus gegeben wird, weggegeben, wenn es sich vervielfältigen soll. Also nur so gibst du etwas von dem, was wirklich dir gehört. Nur das ist wirklich Opfer. In Matthäus 25 erzählt Jesus die Geschichte von den drei Verwaltern. Guckt sie vielleicht mal aus der Warte heraus an. Dem einen wurden 5 gegeben. Und nach einer bestimmten Zeit war es dran, das eben, was man damit gemacht hat, zurückzugeben. Und er gab seinem Herrn 5 zurück, nämlich seine eigenen, die des Herrn, plus 5 weitere. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ein anderer Verwalter tat das Gleiche mit 2 Talenten. Er gab genauso seinem Herrn diesen seinen eigenen Anteil zurück, aber auch noch mehr. 2 zusätzliche. Und da gab es noch einen dritten. Ein dritter Verwalter. Ihm wurde 1 Talent anvertraut. Und dieser sagte zu seinem Herrn, ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Dieser dritte Mann gab seinem Herrn lediglich das zurück, was sowieso dem Herrn gehörte. Der Herr nannte ihn böse und faul. Jetzt wird's steil. Leute, versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht damit ausdrücken, dass diejenigen, die lediglich den Zehnten ergeben, böse und faul sind. Überhaupt nicht. Allerdings sage ich ganz deutlich, weil ich es von der Bibel her sehe, dass es ein Prinzip des treuen Verwaltens gibt, das uns lehrt, dass wir Gott mehr geben als das, was sowieso schon ihm gehört. Ich wiederhole das nochmal. Ich sehe in der Bibel ganz klar das Prinzip, dass es, also das Prinzip des treuen Verwaltens, das, um das geht's ja, das uns lehrt, dass wir Gott mehr geben als das, was sowieso schon ihm gehört. Das heißt, weggeben von dem, was tatsächlich unseres ist. Was tatsächlich uns gehört, davon wegzugeben. Also, machen wir es doch mal ganz konkret. Wenn du im Moment noch nicht den Zehnten gibst, dann ist es der Punkt, an dem du ansetzt, an dem du beginnst. Der Zehnte ist das, womit wir den Fluch abwenden. Siehe die letzten zwei Predigten. Der Zehnte ist das, was Segen in den Rest der Finanzen hineinbringt. Der Zehnte ist das, wodurch Gott den Fresser bedroht und dann auch noch die Schleusen des Himmels öffnet. So Maleachi 3. Es ist das Fundament, auf dem dann unser Geben aufgebaut ist. Aber trotzdem, wenn wir Maleachi 3 genau betrachten, dann erwähnt Gott mehr als den Zehnten. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Gott erwähnt Zehnte und Opfer. In anderen Worten, der Zehnte und das Opfer wenden den Fluch ab. Der Zehnte und das Opfer bringen den Segen. Der Zehnte und das Opfer bedrohen den Fresser, dass er dir nichts rauben darf. Leute, ich bin davon überzeugt und nur deshalb stehe ich hier und nur deshalb predige ich, übrigens über den ganzen Jahr verteilt, immer mal wieder über Finanzen. Nur deswegen, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott unsere Finanzen segnen möchte, aber nicht nur segnen, sondern vervielfältigen. Ich glaube, dass wir in eine neue Dimension hineinkommen werden, wo Gott deine Finanzen, meine Finanzen segnet und vervielfältigt. Ihr dürft echt mal Amen sagen, das ist wirklich so. So sehe ich Gott. So sehe ich Gott, dass er nichts in irgendeiner Art und Weise sich schenken lässt, sondern vervielfältigt, mega gerne, multiplizierend zurückgibt. Genauso wie diese zwei Fische, diese fünf Brote gesegnet wurden und vervielfältigt wurden. Die Wahrheit ist, dass Gott unsere Finanzen dazu bringen kann, sich viel weiter zu entwickeln, als das Fleiß oder Strategie oder Klugheit tun könnten. Gott möchte, dass unsere Finanzen gesegnet sind. Das ist ja das erste Resultat. Gott möchte, dass unsere Finanzen gesegnet sind. Aber Gott möchte auch, dass unsere Finanzen vervielfältigt werden. Aber dazu ist es unerlässlich, diese Prinzipien, die dahinter stecken, zu verstehen, zu verinnerlichen. Also nochmal, diese zwei göttlichen Prinzipien für Vervielfältigung, für Multiplikation. Zuerst geben wir Gott das, was sowieso schon ihm gehört, nämlich den Zehnten, sodass der Rest nämlich unser eigener Anteil, gesegnet ist. Das erste Prinzip. Altes Testament, Neues Testament. Das zweite Prinzip. Wir geben über unseren Zehnten hinaus Opfer, weil nur das, was wir von unserem eigenen Anteil geben, teilen, multipliziert werden kann. Habt ihr das verstanden? Das sind die Prinzipien der Vervielfältigung. Und ich glaube, liebe Leute, liebe Mitchristen, dass diese Prinzipien heute noch genauso kraftvoll sind wie damals auf den Bergen von Galiläa, wo 5000 Menschen gesättigt wurden durch genau diese zwei Prinzipien. Genauso wie ich glaube, dass Zeugnisse, die ihr erzählt, so kraftvoll sind, auch in dem, dass Gott es wieder und wieder und wieder tun will und wird. Genauso glaube ich, dass dieses Zeugnis, Elia und der Witwe, Paulus mit den ganzen gestrandeten Seeleuten und eben auch die 5000 Männer auf den Hügeln von Galiläa, da hat Gott so eingegriffen. Aber Gott verändert sich nicht. Ich glaube um Vervielfältigung. Ich glaube wirklich um Vervielfältigung. Ich glaube um Vervielfältigung. Ich glaube um Vervielfältigung. Ich glaube um Vervielfältigung. Amen. Oh Gott. Lass uns nochmal kurz zu Gott kommen. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt mit dir macht, diese Predigt. Schlecht fühlen ist nie gut. Wenn es dir etwas gibt, wo du merkst, hier hast du etwas versäumt, dann ist das Einzige, was du hier machst, Umkehr und Veränderung. Praktische Schritte mit Gott zu gehen. Wenn du in dir Rebellion verspürst, so ein Aufbäumen, so ein, nein, das kann doch nicht sein, dann möchte ich dich um eines bitten, dass du anhand des Wortes, was in der Bibel steht, den Heiligen Geist fragst, Herr, warum? Warum bäumt sich in mir etwas auf? Warum versuche ich jetzt, hier in irgendeiner Art und Weise nicht mitzugehen? Versprichst du mir das? Und Leute, hier gibt's ganz skurrile Arten, damit umzugehen. Viele machen da so ein Selbstgedöns draus. Ja, ich verspüre das, das auf mich nicht zutrifft, oder das, das viel zu gesetzlich ist, oder. Alle Eindrücke, alles Reden Gottes muss ich an seinem Wort verankert in der Bibel messen. Also versuche jetzt hier nicht irgendwelche, kennt ihr so Ausreden Gottes, so Reden Gottes, was eigentlich nur Ausreden sind. Wir sind alle nicht davor gefeit, auch ich nicht, Leute. Hier, ich bitte dich nur darum, anhand des Wortes Gottes, den Heiligen Geist zu fragen, Gott, was ist hier los in meinem Herzen? Schipula, Sipula. Willst du Gott heute Morgen sagen, ich vertraue dir? Ja, es kostet Vertrauen. Meine Güte, was hat es dieser Witwe an Vertrauen gekostet, als sie ihren ganzen Rest Elia gegeben hat? Menschlich gesehen wäre nichts mehr übrig geblieben. Und ihr Kind und sie selber wären gestorben. Aber Gott hat dieses Vertrauen so geehrt. Und Mehl und Öl gingen nicht aus. Schipulasididi. Möchtest du das? Es ist letztendlich auch wieder so eine Art Opferung deiner selbst. Ich opfere dir nicht nur meine Zeit, meine Liebe, meinen Dienst. Ich opfere dich mir selbst ganz komplett, auch meine Finanzen, weil ich dir vertrauen will.